Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Gipfel ist vorbei. In Seoul gehen die Spitzen der großen Wirtschaftsmächte auseinander, ohne verbindliche Abmachungen. Der Hohlenweger-Prozess verzögert sich, jetzt weiß man den Grund, einen Streit um Akten. Dann, die SP-Steuerinitiative sei gut für die Wirtschaft, das sagen jetzt, überraschenderweise, einzelne Unternehmer. Und im Holz ist der Wurm drin. Warum es der Holzwirtschaft schlecht geht und warum sie sich über die Bündner Regierung ärgert, Antworten im Tagesgespräch um 1. Rendezvous, am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt zu Jonathan Fisch mit den wichtigsten Nachrichten dieses Mittags.
Nach dem Ende des G20-Gipfels in Seoul hat sich US-Präsident Obama positiv über die Ergebnisse des Treffens geäußert. Erstmals hätten sich die führenden Wirtschaftsnationen darauf geeinigt, ein ausgeglichenes Wachstum anzustreben.
For the first time, we spelled out the actions that are required in four key areas to achieve the sustained and balanced growth that we need.
Das Wirtschaftstreffen brachte allerdings kaum konkrete Ergebnisse. So konnten sich die Staats- und Regierungschefs nicht darauf einigen, in der Abschlusserklärung zu einem Ende des Währungsstreits aufzurufen. Geeinigt haben sich die Teilnehmer aber auf die Reform des Internationalen Währungsfonds IWF. Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien erhalten damit mehr Macht im IWF. In den Niederlanden ist die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandprodukt sank um 0,1% im Vergleich zum Vorquartal. Im Vergleich besser geht es der Wirtschaft in Deutschland und Frankreich. Dort legte die Wirtschaft um 0,7 respektive um 0,4% zu. Die Schweizerische Nationalbank meldet für die ersten 9 Monate einen Verlust von 8,5 Milliarden Franken. Wegen des schwachen Euros hat der Wert der Währungsreserven um 21 Milliarden Franken abgenommen. Auf den Goldbeständen verbuchte die Nationalbank dagegen Gewinne. Nun ist klar, weshalb der Prozess gegen den ehemaligen Privatbankier Oskar Hohlenweger verschoben wurde. Die Richter am Bundesstrafgericht in Bellinzona, die den Prozess führen, erhalten keine Einsicht in die Akten des kolumbianischen Informanten Ramos. Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hat ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Prozess dürfte nun Anfang 2011 beginnen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB stellt den Arbeitnehmern im kommenden Jahr 2-3% mehr Lohn in Aussicht. Die Lohnverhandlungen für 2011 zeigten, dass die Angestellten der großen Detailhändler mit Lohnerhöhungen von rund 2% rechnen könnten, teilt der Gewerkschaftsbund mit. Ähnlich sieht es bei der Post aus, in der Industrie und im Holzbau. Etwas tiefer ausfallen dürften die Lohnabschlüsse gemäß dem SGB im öffentlichen Sektor. Grund dafür seien die Sparvorgaben der öffentlichen Hand. Tankstellenshops in der Schweiz sollen auch in der Nacht alle Produkte verkaufen dürfen. Das will nach der Wirtschaftskommission des Nationalrats auch die Kommission des Ständerats. Heute dürfen Tankstellenshops zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr morgens nur bestimmte Produkte verkaufen, zum Beispiel Getränke und Sandwiches, dies aufgrund eines Entscheids des Bundesgerichts. An Schweizer Flughäfen sollen nicht nur abfliegende, sondern auch ankommende Flugreisende in den Duty-Free-Läden zollfrei Zigaretten, Alkohol oder Kleider kaufen können. Einer entsprechenden Gesetzesänderung hatte der Nationalrat bereits zugestimmt. Nun empfiehlt auch die Wirtschaftskommission des Ständerats, ihrem Rat das Gesetz anzunehmen. Zum ersten Mal wird die österreichische Hauptstadt Wien künftig von einer rot-grünen Koalition regiert. Die sozialdemokratische SPÖ einigte sich mit den Grünen auf eine Zusammenarbeit, berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA. Bürgermeister bleibt der Sozialdemokrat Michael Häupl. Die SPÖ hatte bei der Wahl in Wien vor einem Monat die absolute Mehrheit verloren. Seit Wochen kriselt es in Italiens Regierung. Jetzt spitzt sich die Lage weiter zu. Drei Mitglieder der Regierung Berlusconi haben angekündigt, diese zu verlassen. Der Europaminister und die zwei Staatssekretäre stehen Parlamentspräsident Gianfranco Fini nahe. Fini war früher Berlusconis Bündnispartner und heute sein größter Gegenspieler. Fini und seine Anhänger verlangen den Rücktritt von Ministerpräsident Berlusconi. Weigert sich Berlusconi zurückzutreten, wollen die Anhänger von Fini die Regierung mit einem Misstrauensantrag stürzen.
Uhr ist es im Rendezvous. Das war der Gipfel. Warum das G20-Treffen in Seoul keine Durchbrüche brachte, gleich hier das nächste Thema. Außerdem SP-Steuerinitiative, die überraschende Unterstützung aus Wirtschaftskreisen. Verlierer der Finanzkrise, zum Abschluss unserer Serie die Frage, warum gehört die Schweiz nicht dazu? Und die vierspurige Rosengartenstraße, zehntausende Autos jeden Tag mitten durch ein Stadtzürcher Quartier, bringt das Tram die Lösung, wohin mit den Autos? Die Abstimmung in Zürich und der Konflikt zwischen Stadt und Kanton. Das Tagesgespräch um eins dann, die umstrittene Millionensubvention für die größte Sägerei der Schweiz sorgt für heiße Köpfe. Wer ist hier auf dem Holzweg? Fragen im Tagesgespräch an Holzverbandspräsident Hans-Hurdi Streif. Das alles nach Verkehr, Wetter und Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.491 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.33,43 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,62 Rappen. In der Nacht ist der Herbststurm Carmen mit über 100 Kilometern pro Stunde über die Schweiz gefegt. Auf dem Jungfraujoch erreichte der Sturm bis zu 150 Stundenkilometer. Auch gab es extreme Temperaturunterschiede. In Luzern war es am frühen Morgen fast 16 Grad warm, in Visp in Kanton Wallis hingegen nur 1,5 Grad. Und damit zu den Prognosen. Heute weht im Norden weiterhin starker Westwind. Zunächst regnet es noch häufig, gegen Abend lässt der Regen langsam nach. Im Süden scheint oft die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad. Am Wochenende ist es im Norden mit Föhn ziemlich sonnig, es bleibt mild bei rund 15 Grad. In den Föhnregionen gibt es am Sonntag bis 20 Grad. Im Süden scheint am Samstag noch zeitweise die Sonne, am Sonntag beginnt es im Süden zu regnen. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr, der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die 20 mächtigsten Wirtschaftsnationen der Welt haben sich getroffen, sie haben geredet, sich aber bei den wirklich wichtigen Fragen nicht gefunden. Das gibt auch die deutsche Regierungschefin Angela Merkel zu.
Alles in allem sicherlich mühselige Verhandlungen, auch schwierige Verhandlungen, aber unter dem Strich hat sich gezeigt, dass der Gemeinschaftsgeist siegt.
Im Kleinen immerhin gab es Fortschritte am G20-Gipfel. Berichtet aus Seoul, Maren Peters.
Von den tiefen Gräben im Vorfeld des G20-Gipfels war am Ende nichts mehr zu spüren. Die Staats- und Regierungschefs der größten Industrie- und Schwellenländer demonstrierten Harmonie und feierten den Gipfel als Erfolg. Erstmals hätten sich die Staaten darauf geeinigt, ein global ausgeglichenes Wachstum anzustreben, sagte US-Präsident Barack Obama. Was er nicht sagte, die G20-Staaten haben sich nur auf einen Minimalkonsens verständigen können. Zur Frage, wie man mit Wechselkursmanipulationen umgeht, heißt es im Abschlusskommuniqué nur, sie müssten die ökonomischen Realitäten widerspiegeln. Das ist auch die Formulierung, auf die sich die G20 bei einem Vortreffen Ende Oktober geeinigt hatten. Auch die Frage, wie man mit globalen Ungleichgewichten umgeht, zwischen Ländern mit hohem Überschuss auf der einen und Ländern mit hohem Defizit auf der anderen Seite, ist nicht beantwortet. Ein Vorschlag der USA, Exportbremsen festzulegen, fiel bei den großen Überschussländern Deutschland und China durch. Als Konsequenz aus der Finanzkrise verabschiedeten die G20 die neuen Eigenkapitalstandards, kurz Basel III, über die allerdings im Vorfeld schon Einigkeit erzielt worden war. Genauso wie über die Reform des Internationalen Währungsfonds, in dem die aufstrebenden Schwellenländer künftig mehr Macht erhalten sollen.
Soweit die Fakten. Jetzt ist Wirtschaftsredaktorin Maren Peters aus Seoul direkt zugeschaltet. Maren Peters, dieser Währungsstreit, vor allem zwischen China, USA und Europa, erwarf hohe Wellen vor dem Treffen der G20-Staaten. Warum kam es nicht zu einer Lösung?
Ja, es gibt wohl zu starke Eigeninteressen der Länder. Denn im Grunde geht es ja darum, dass vor allem die USA China vorwerfen, die Währung künstlich zu verbilligen, um dadurch Handelsvorteile zu erlangen. Umgekehrt machen die USA aber nichts anderes, wenn sie jetzt wieder 600 Milliarden Dollar in den Finanzmarkt pumpen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat zur Folge, dass der Dollar auch schwächer wird. Mit anderen Worten, die Währungsabwertung ist beliebt, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen und damit Wachstum und Arbeitsplätze zu sichern. Und auf dieses Instrument will niemand gern verzichten, schon gar nicht in Zeiten, wo sich das Wirtschaftswachstum langsam wieder abschwächt. Obwohl gleichzeitig allen natürlich klar ist, wie gefährlich so eine Abwärtsspirale ist.
Aber wie geht es hier denn jetzt weiter? Wird man auf der Ebene der G20 nochmal darüber reden oder eskaliert dieser Währungsstreit jetzt?
Man wird sicher nochmal darüber reden, im nächsten Jahr in Frankreich dann. Zunächst hat man sich eben darauf verständigt, dass die Wechselkurse marktgerecht sein sollen. Das heißt, man lässt es erst einmal laufen, weil sich gezeigt hat, die Gräben zwischen den Ländern, die sind zu tief. Man wollte hier in Seoul keinen Eklat riskieren und hat deshalb das Währungsproblem lieber auf die lange Bank geschoben. Um aber doch Aktion zu signalisieren, hat man den Internationalen Währungsfonds jetzt beauftragt, zu prüfen, nach welchen Kriterien man das Problem lösen kann. Inhaltlich hilft das aber nicht wirklich weiter.
Ein anderer Diskussionspunkt in Seoul war das Problem mit den zu großen Banken, Stichwort too big to fail. Auch hier wollten die Länder ihre Maßnahmen abstimmen. Woran ist das gescheitert?
Ja, die große Finanzkrise, die gerät langsam in Vergangenheit und damit schwindet aus Sicht vieler Länder auch die Notwendigkeit, das Regelwerk noch fester zu zurren. Und außerdem dürften in vielen Ländern die Sorge mitspielen, den eigenen Finanzplatz mit zu festen Regeln zu schwächen. Und was hinzukommt, die Länder sind in einer unterschiedlichen Ausgangsposition. Einige hatten keine große Bankenkrise, vor allem Schwellenländer. Und die sehen gar nicht ein, warum sie ihren Instituten strengere Regeln auflegen sollen. Und außerdem dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass die Geschäfte vieler Banken inzwischen wieder ziemlich gut laufen. Sie haben in der Zwischenzeit auch viel Lobbyarbeit investiert, um zu strenge Regeln abzuwenden, die ihre Gewinne drücken könnten. Und das scheint Erfolg zu zeigen.
Insgesamt aber wenig Konkretes aus Seoul. Die G20, hieß es immer, sei eine Art Weltregierung. Hier würden künftig die Weichen gestellt. Und jetzt, sagen wir mal, dieser ergebnisarme Gipfel. Waren die Erwartungen einfach übertrieben?
Ja, man muss sehen, die G20 sind ja vor 2 Jahren als Folge der Finanzkrise gegründet worden. Vorher gab es nur die G7. Bei der Gründung damals saß den Ländern der Schrecken noch tief in den Knochen. Man war sich einig, eine solche Krise, die die Weltwirtschaft bis ins Mark erschüttert hatte, die sollte sich nicht wiederholen. Diese Sorge schweißte die G20-Länder zusammen. Und man setzte sich also das Ziel zusammen, eine neue Finanzmarktregulierung auszuarbeiten, eine globale Lösung für ein globales Problem. Jetzt scheint das Schlimmste abgewendet und darum lässt der Zusammenhalt wieder nach und die Eigeninteressen treten in den Vordergrund. Und was sicher auch hinzukommt und eine Rolle spielt, die Schwellenländer, die ja Teil dieser G20 sind, die werden immer selbstbewusster. Was verständlich ist, weil sie ja wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Die Situation für die G20 insgesamt wird dadurch aber nicht einfacher.
Danke, Maren Peters, für diese Informationen aus Seoul. Lange wurde er erwartet, der Prozess gegen den Privatbankier Oskar Hollenweger. Gestern hätte der spektakuläre Fall eigentlich vor Gericht kommen sollen. Aber es gab Verzögerungen und man rätselte über die Gründe. Jetzt zeigt sich, Schuld am Aufschub ist ein Streit zwischen Bundesstrafgericht und Bundeskriminalpolizei. Ein Streit mit Folgen. Alexander Grass.
Die Untersuchungen gegen den Privatbankier Oskar Hollenweger dauern an seit 2003. Der Fall ist politisch hochbrisant und hat zum Rücktritt von Bundesanwalt Valentin Roschache geführt und zu einem Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Eine der Schlüsselfiguren war der Drogenhändler Ramos, der von der Bundesanwaltschaft gegen Hollenweger angesetzt wurde. In einem neuen Entscheid des Bundesstrafgerichts sind heute überraschende Hintergründe bekannt geworden zur kürzlichen Verschiebung des Prozesses. Im Juni habe Hollenwegers Verteidigung verlangt, dass die Unterlagen über den Drogenhändler Ramos zu den Gerichtsakten genommen werden sollten. Der Kolumbianer hatte den Verdacht geschürt, dass Oskar Hollenweger sich als Geldwäscher für Drogengeld angeboten haben könnte. Ein Verdacht, der sich notabene nicht erhärtet hat. Obwohl das Verfahren in Bellinzona also nur am Rande mit dem Fall Ramos zu tun hat, bestand die Verteidigung auf der Herausgabe der Ramos-Akten. Das Bundesstrafgericht unterstützte die Forderung, die Bundeskriminalpolizei aber weigerte sich. Nach einer Aufsichtsbeschwerde entschied auch Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf, die Akten werden nicht herausgegeben. Der Justizkrimi ist damit aber noch nicht zu Ende. Unaufgefordert überreichte das Bundesamt für Polizei der ersten Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts die Ramos-Akten. Schon in einem früheren Entscheid hatte dieselbe Beschwerdekammer befunden, dass diese Ramos-Akten nicht relevant seien und dass sie wegen übergeordneter Geheimhaltungsgründe nicht zu den Hollenweger Verfahrensakten beizuziehen seien. Und so weigerten sich die Richter der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts jetzt, die Unterlagen weiterzureichen an ihre Richterkollegen von der Strafkammer, die das Verfahren gegen Hollenweger leiten. In ihrem neuesten Entscheid fordert die Beschwerdekammer das Bundesamt für Polizei auf, die Akten in Bellinzona wieder abzuholen. In einer Medienmitteilung heißt es, der Hollenweger-Prozess werde wohl erst im ersten Quartal des kommenden Jahres stattfinden können. Hollenweger soll angeklagt werden wegen des Verdachts der qualifizierten Geldwäscherei sowie wegen weiterer Delikte. Gut möglich, dass mit der aktuellen Prozessverschiebung ein Teil der Anklagepunkte verjährt sein wird.
Sollen sehr Reiche in der ganzen Schweiz mindestens 22% ihres Einkommens dem Staat abliefern müssen? Darüber entscheiden die Schweizerinnen und Schweizer am 28. November. Die SP bekommt jetzt im Kampf für ihre Steuergerechtigkeitsinitiative ungewohnte Unterstützung aus Unternehmerkreisen. Das zwingt die Gegner der Initiative, ihre Kräfte zu bündeln. Geraldine Eicher.
Die Steuergerechtigkeitsinitiative macht Sinn, so könnte eine Schlagzeile in der SP-Zeitung lauten. Doch sie steht in der Unternehmerzeitung. Das erstaunt, kämpft doch der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse gegen die SP-Initiative. Er habe alle Argumente sorgfältig abgewogen, sagt dazu Remo Kuhn, Herausgeber der Unternehmerzeitung, und müsse Economy Suisse widersprechen, sagt Kuhn kühn und wagt den Tabubruch.
Ja, ich bin natürlich alles andere als ein Link. Ich bin nicht Sympathisant der SP, aber diese Steuergerechtigkeitsinitiative, die hat einfach einiges für sich.
Denn er sei auch Chef eines KMU-Betriebs und habe dadurch hin und wieder andere Ansichten als der große Dachverband. Und da stelle er fest, es gebe im Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen eine Grenze, wo der Wettbewerb mehr schade als nütze. Remo Kuhn führt als Beispiel den Wettbewerb zwischen dem steuergünstigen Wollerau und der teureren Stadt Zürich an.
Da wird unsere Infrastruktur in Zürich gebraucht von Leuten, die 2,5-mal weniger Steuern bezahlen. Ich sehe einfach, irgendwo ist eine Grenze, wo nicht ein Mehrwert geschaffen wird für die Wirtschaft, sondern wo dieser Wettbewerb eher der Wirtschaft schadet und dann sicher auch den KMUs.
Wenig Freude an den SP-freundlichen Aussagen hat Ursula Frevel, Kommunikations- und Kampagnenchefin des Wirtschaftsdachverbands Economy Suisse.
Ja klar, also das ist eben nervig, weil es einfach falsch ist, oder?
Der Wettbewerb schade nicht, wie Kuhn behaupte, sondern er nütze. Dank Wettbewerb würden die Steuern tief bleiben, ohne würden sie steigen.
Diese Initiative gefährdet Arbeitsplätze und ist brandgefährlich, weil sie den Mittelstand trifft, weil sie eine große Mehrheit in diesem Land treffen wird.
Positiv zur Steuergerechtigkeitsinitiative äußerte sich in den letzten Tagen in der Zeitung Südostschweiz auch Walter Wittmann. Für den ehemaligen Professor für Finanzwissenschaften an der Universität Freiburg ist die SP-Initiative ein wichtiger Beitrag für die Erhöhung der Steuergerechtigkeit. Auch seine Aussage erstaunt. Walter Wittmann gilt als Vertreter wirtschaftsliberalen Gedankenguts. Doch, sagt er,
liberal kann ja nicht heißen, dass jeder machen kann, was er will.
Und führt als Beispiel das steuergünstige Obwalden an.
Obwalden lebt überwiegend aus der Bundeskasse, Innerrhoden bei über 40%. Und wenn jemand subventioniert ist vom Bund und das kann dadurch die Steuern senken, ist das doch kein Wettbewerb. Das ist Steuerdumping, nennt man das. oder Schmutzkonkurrenz. Das sind die ökonomischen Ausdrücke dafür.
Das seien nur zwei Einzelmeinungen, wiegelt Ursula Frevel von Economy Suisse ab. Und es gebe immer Dissidenten, ergänzt FDP-Präsident Fulvio Pelli.
Die Schweiz ist eine Demokratie, alle haben das Recht, ihre Meinung zu haben.
Doch dass die Dissidenten ernst genommen werden, illustriert ein Auftritt heute. FDP und CVP sind gemeinsam für ein Nein zur Steuergerechtigkeitsinitiative aufgetreten. Der Einsatz gegen die Steuergerechtigkeitsinitiative sei wegen der Wechsel im Bundesrat etwas schwach gewesen. Das müsse nun aufgeholt werden.
Ja, weil der Kampf ist schwierig. Es ist klar, man fragt den Leuten, ob die Reichen mehr Steuer bezahlen müssen. Die normale Antwort ist ja, die intelligente Antwort ist ja, nein, das ist das Problem.
Und auch Economy Suisse macht einen Schlusseffort im Kampf für ein Nein mit prominenten Köpfen und fordert eine Gegendarstellung in der Unternehmerzeitung, auf die Remo Kuhn eingehen konnte, wohlwissend, dass die nächste gedruckte Ausgabe erst nach dem 28. November erscheint.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es ist 9:09. Auf kaum einer Schweizer Kantonsstraße fahren pro Tag so viele Autos wie auf der vierspurigen Rosengartenstraße in der Stadt Zürich. Eine Volksinitiative, über die Zürich in zwei Wochen abstimmt, will, dass dort eine Tramlinie gebaut wird. Zwei Fahrspuren für die Autos kämen weg, dem motorisierten Individualverkehr würde keine Alternative geboten. Klaus Ammann über einen Streit zwischen Stadt und Kanton Zürich, der für die ganze Schweiz typisch ist.
Rosengartenstraße, mittags um 12. Es stinkt nach Benzin und Diesel. Stadteinwärts Richtung Hartbrücke rollt der Verkehr im Schritttempo bergab. Stadtauswärts bergauf läuft er flüssiger. Die Trolleybusse, die auch noch auf dieser Straße verkehren, sind überfüllt. Ein linksgrünes Komitee sowie die Mehrheit des Zürcher Stadtparlaments will hier so rasch wie möglich eine Tramlinie bauen, um mehr Passagiere befördern zu können. Dass Autos und Lastwagen dadurch zwei von vier Spuren verlieren, wäre für Markus Knaus, den Fraktionschef der Grünen im Zürcher Stadtparlament, kein Problem. Im Gegenteil.
Selbstverständlich wollen wir mit einem Tram diesen Umlenkungseffekt erzielen. Man muss sich einfach vorstellen, ein Tram ersetzt eine Autokolonne von etwa 250 Fahrzeugen. Also das Tram ist leistungsfähig, effizient und attraktiv.
Anderer Meinung ist CVP-Kantonsrätin Nicole Barandun. Sie ist Co-Präsidentin des Komitees, das die Volksinitiative und den Gegenvorschlag, der in die gleiche Richtung zielt, ablehnt.
Wir haben heute etwa 70.000 Fahrzeuge, die hier durchfahren. Wenn Sie das vergleichen mit dem Gotthard, in Höchstzeiten sind es 20.000 Fahrzeuge. Das ist eine Menge an Verkehr, die kann man nicht mit einem Tram bewältigen. Sogar wenn man den Verkehr halbieren könnte, den individuellen, dann reicht es immer noch nicht aus.
Deshalb müssen dem motorisierten Individualverkehr Ausweichsmöglichkeiten geboten werden, ist Nicole Barandun und mit ihr die bürgerliche Mehrheit im Kantonsrat überzeugt. Sonst müssten die Quartiere einfach den Ausweichverkehr ertragen. Grundsätzlich gehe es nicht an, dass die Stadt über die Rosengartenstraße befinde, ohne den Kanton einzubeziehen, betont Nicole Barandun. Schließlich sei dies eine Staatsstraße und über diese ist letztlich der Kanton Herr. Und dessen Vertreter haben schon verschiedentlich angedeutet, dass der Kanton das aktuelle Tramprojekt ohne Ersatz für den Individualverkehr ablehnen würde. Für den Politgeografen Michael Herrmann ist der Konflikt zwischen Stadt- und Agglomerationsbevölkerung, der in dieser Abstimmung aufbricht, kein Zürich-spezifischer.
Die Kernstädter, die erleben Verkehr vor allem auch als Umwelt- und Lärmbelastung. Die sind stärker auf den öffentlichen Verkehr orientiert. Hingegen die Bevölkerung aus der Agglomeration, die pendelt in die Stadt, ist darauf angewiesen, dass sie eben rein und wieder rauskommt. Und das führt automatisch und immer wieder zu Konflikten.
Eine einfache Lösung für diesen Streit, der in Zürich nicht zum ersten Mal aufflammt, sieht Michael Herrmann nicht. Aber
ich denke, er ist schon entspannt im Vergleich zu den 90er Jahren, als die Gegensätze noch viel grösser waren. Insbesondere in Zürich ist sich auch das Umland bewusst, wie wichtig die Kernstadt als Standort ist, als Wirtschaftsstandort und auch als Wohnstandort. Und ich denke, insgesamt haben sich die Probleme zwischen Stadt und Kanton eher etwas entschärft als dass sie schlimmer geworden wären.
Der Zürcher Stadtrat will denn auch den Kanton nicht unnötig provozieren. Die rot-grün dominierte Stadtregierung lehnt die beiden Tramvorlagen ab, obwohl ihre Abneigung gegen neue Straßen auf Stadtgebiet ein offenes Geheimnis ist und obwohl auch sie das Rosengarten-Tram will. Der Stadtrat vertritt jedoch die Haltung, dass ein Ja zu diesem Projekt das Tram eher verzögert, anstatt es zu beschleunigen. Die Initianten der Rosengartenvorlagen auf der anderen Seite sind überzeugt, dass der Kanton zu einem klaren Ja aus der Stadt nicht einfach Nein sagen könnte.
Die Finanzkrise. In den letzten 6 Sendungen haben wir von Verlierern und Gewinnern gehört dieser Krise in unserer Rendezvous-Serie. Zum Abschluss jetzt die Frage, wo steht die Schweiz? Unser Land hat die Finanzkrise, so scheint es heute, ganz gut überstanden. Im internationalen Vergleich steht sie sogar besser da als vorher. Tiefe Arbeitslosigkeit, solide Staatsfinanzen, stabile Banken, konkurrenzfähige Industrie. Warum ist das so? Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden hat nachgefragt.
Die Krise begann in der Finanzwelt. Das betraf direkt auch die Schweizer Grossbanken, vor allem die UBS. Da habe die Schweiz aber gut reagiert, sagt Monika Büttler, Wirtschaftsprofessorin an der Universität St. Gallen.
Sicher mal eine sehr dezidierte Geldpolitik, die entschlossen reagiert hat und die dann auch reich beigetragen hat zur Stabilisierung des Bankensektors. Das hat ja nicht nur der UBS geholfen, sondern dem Bankensektor als Ganzes.
In den USA, England und Spanien platzten kurz darauf Immobilienblasen. Der helvetische Häusermarkt erwies sich aber als stabil. Dies, weil die Schweizer Banken aus früheren Krisen hierzulande gelernt hatten.
Die Seifenblase auf den Immobilienmärkten in den 80er, 90er Jahren hat sicher dazu geführt, dass eben die Vergabekriterien beiden Häusern solid waren und dass sich auf dem Immobilienmarkt wirklich eigentlich keine Blasen gezeigt haben.
Anschließend breitete sich die Krise in anderen Ländern auf die restliche Wirtschaft aus und die Arbeitslosigkeit stieg an. In der Schweiz war das viel weniger stark der Fall, sagt Matthias Binswanger, Ökonom an der Fachhochschule Solothurn.
Die Exporte, die sind eingebrochen, aber da haben wir uns sozusagen als Trittbrettfahrer bei den ausländischen Konjunkturbelebungsprogrammen beteiligt.
Denn die hätten die Nachfrage nach Schweizer Exportprodukten gestützt. Die Schweizer Industrie hatte das Glück, dass sich der wichtigste Handelspartner Deutschland rasch erholte. Außerdem konnte sie den Export in die wenig betroffenen Länder Ostasiens ausbauen. Die Arbeitslosigkeit blieb deshalb tiefer als anderswo, die Löhne sanken auch nicht. Das führte dazu, dass der Konsum stabil blieb. Er ist eine wichtige Konjunkturstütze. Die Schweizer Mentalität half dabei mit, sagt Matthias Binswanger. Schweizer neigten nicht zu Exzessen.
Wir sparen immer relativ viel, selbst dann, wenn die Wirtschaft gut läuft. Also da kommt es auch zu keinem starken Anstieg des Konsums. Auf der anderen Seite aber neigen wir dann auch nicht dazu, den Konsum stark zu reduzieren, wenn es etwas schlechter geht, weil die meisten Haushalte das dann eben auch gar nicht müssen, weil sie nicht so übertrieben haben, als es aufwärts ging.
Auf die Finanzkrise folgte zuletzt noch die Staatsschuldenkrise. Die blieb der Schweiz erspart. Weshalb? Einerseits gab der Staat nicht mehr aus, Matthias Binswanger erklärt.
Ja, da macht sich natürlich bemerkbar, dass die Schweiz kaum ein eigenes Konjunkturprogramm gemacht hat. Also wir haben ja nur ein paar ganz kleine Maßnahmen hier getroffen. Aber im Vergleich zu dem, was das Ausland gemacht hat, ist das praktisch nichts.
Andererseits brachen die Steuereinnahmen nicht ein. Da habe auch die Personenfreizügigkeit mitgeholfen, sagt Monika Büttler.
Es hat auch zu tun mit der Einwanderung im Hochlohnbereich, also wo diese Firmen sich trotz Krise sich eigentlich eher noch gestärkt haben. Und schlussendlich halt dazu geführt haben, dass die Steuereinnahmen praktisch nicht zurückgegangen sind.
Die Schweiz erlebte also nur eine kurze Finanzkrise, profitiert nun von tiefer Arbeitslosigkeit, einer starken Industrie und soliden Staatsfinanzen. Falls die globale Krise tatsächlich überstanden ist, steht die Schweiz im Wettbewerb sogar besser da als vorher.
Priscilla Imboden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.